Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt Marcel Malgo zu Ihnen und sein Thema lautet »Nicht begnadigt und doch geliebt«. Vorher hören Sie jedoch die Schriftlesung und singen die Jedaja-Sängerinnen ein Lied. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Ich möchte Ihnen jetzt gerne zur anschließenden Botschaft von Marcel Malgo noch das Wort Gottes lesen und ich darf Sie bitten, dass Sie sich dazu erheben. Ich lese aus Hosea Kapitel 2, Verse 16 bis und mit 25. Darum siehe, ich werde Sie locken und Sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Dann gebe ich ihr von dort aus ihre Weinberge und das Tal Achor als Tor der Hoffnung. Und dort wird sie willig sein wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten heraufzog. Und es wird geschehen, an jenem Tag spricht der Herr, da rufst du mein Mann und du rufst nicht mehr mein Baal. Und ich entferne die Namen der Baalim aus ihrem Mund und sie werden nicht mehr mit ihrem Namen erwähnt. Und ich schließe für sie an jenem Tag einen Bund mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit den kriechenden Tieren des Erdbodens. Und Bogen und Schwert und Krieg zerbreche ich und entferne sie aus dem Land. Und ich lasse sie in Sicherheit wohnen. Und ich will dich mir verloben in Ewigkeit. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Gnade und in Erbarmen. Ja, in Treue will ich dich mir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich erhören, spricht der Herr. Ich erhöre den Himmel und der erhört die Erde. Und die Erde erhört das Korn unter dem Most und das Öl. Und diese erhören Jezreel. Und ich will sie mir säen im Land und will mich über die Lo-Ruhama erbarmen. Und ich will zu Lo-Ami sagen, du bist mein Volk, und er wird sagen, mein Gott.
Ja, unser Thema heute, nicht begnadigt, aber doch geliebt. Vielleicht können Sie sich erinnern, wenn Sie dabei waren an Hosea 1, das war auch ziemlich ein, wie soll ich sagen, hartes Pflaster, kein einfaches Kapitel, Hosea 1. Hosea 2 ist beides. Es ist einerseits ein ziemlich hartes Pflaster, andererseits eine ganz wunderbare Botschaft. Ich kann jetzt heute nur so einiges streifen. Wir können gar nicht über alles sprechen. Ist unmöglich. Also heute einfach einige Punkte. Ich würde sagen, etwas ganz Positives und auch etwas Schweres. Und vielleicht, dass ich auch einige Aussagen mache heute, die vielleicht einigen ein bisschen schwer auf dem Magen liegen. Es ist ganz einfach. Die Bibel sagt, prüft alles, das Gute behaltet. Also, was Sie gut finden, nehmen Sie mit. Den Rest laden Sie gleich hier ab, ja? Vor, dass Sie rausgehen. So, nicht begnadigt, aber doch geliebt. Hosea 2, einige wichtige Punkte. In Hosea 1, da wurden wir mit der tragischen Tatsache konfrontiert, dass Hosea drei Kinder hat. Und diese drei Kinder haben natürlich Namen. Und diese Namen müssen das damalige Gericht über Israel verkündigen. Das ist sehr tragisch, darüber haben wir gesprochen. Israel stand damals unter dem Gericht zur Zeit Hoseas, weil es von seinem Gott abgefallen war. Ganz kurz noch zur Wiederholung, das erste Kind Hoseas hieß Jezreel, das wies hin mit diesem Namen auf das Gericht über Israel, das in der Ebene Jezreel stattfinden würde. Das zweite Kind ist eine Tochter, die bekam den Namen Lo-Ruhama. Das bedeutete nicht begnadigt. Schlimme Bedeutung, ja, schlimme Botschaft. Das deutete hin auf die Schwere des Gerichtes Gottes über Israel. Das dritte Kind, wieder ein Sohn, bekam den Namen Lo-Ami. Und das bedeutete nicht mein Volk. Mit diesem Namen wies Gott auf einen tiefen Bruch zwischen ihm und seinem Volk. Nun, das sind traurige Sachen, das ist eine traurige Botschaft, das ist etwas Destruktives, aber es steht geschrieben und wir müssen uns damit beschäftigen, ob wir wollen oder nicht. So negativ das nun alles auch klingen mag, so gewaltig ist doch die Gnade, die hinter dieser schweren Botschaft steckt. Denn nicht für immer würde Gottes Zorn so über seinem Volk Israel schweben. Und das hat ja Kuno Malko schon gelesen, ja? So am Schluss von Hosea 2 kommt das wunderbar zum Vorschein. Nicht für immer würde Gottes Gericht so über Israel liegen. Nein, auch wenn der Bruch zur Zeit Hoseas zwischen ihm und Israel sehr tief war, würde doch auch eine Zeit der Gnade kommen, wo sich alles wenden würde. Und mit dieser Botschaft beginnt Hosea 2. Also Hosea 2 beginnt an und für sich mit einer ganz positiven Botschaft. Wobei es dann nachher doch ziemlich brenzlig wird. Aber jetzt erst einmal die ersten Verse von Hosea 2. Vers 1 bis 3 lese ich noch einmal mit Ihnen. Es wird die Zahl der Kinder Israel werden wie der Sand am Meer, der nicht zu messen noch zu zählen ist. Und es soll geschehen an dem Ort, da zu ihnen gesagt worden ist, ihr seid nicht mein Volk, sondern sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Alsdann werden die Kinder Juda und die Kinder Israel einmütig versammeln und sich ein einzelnes Oberhaupt setzen und werden aus dem Lande heraufziehen, denn groß wird sein der Tag von Jezreel. Und dann heißt es, nennt eure Brüder mein Volk und eure Schwester Begnadigte. Das ist eine gewaltige Botschaft. Das ist genau das Gegenteil von Hosea 1. Vielleicht erinnern Sie sich, Hosea 1, wo über nicht begnadigt gesprochen wird, über nicht mein Volk. Und jetzt Hosea 2, diese ersten drei Verse, genau das Umgekehrte, begnadigt mein Volk. Hier strahlt schon in wunderbarster Weise unser Thema hervor, nicht begnadigt, aber doch geliebt. Wie kann das einfach so? Wie kann man so von negativ gleich ins Positive gehen? Wie geht das? Obwohl einerseits der Bruch zwischen Gott und seinem Volk damals sehr tief war, war ein tiefer Bruch. Und es im Moment keine Gnade gab. War andererseits doch etwas da, was schwerer wog als das Gericht. Und das ist die alles überragende Liebe Gottes. Und diese Liebe war es, die sich während der ganzen Geschichte Israels immer wieder über Israel ergossen hat. Also einerseits war Gericht, Urteil. Die Propheten mussten Urteil verkünden. Andererseits leuchtete immer wieder die Botschaft der Gnade hervor. Ewige Liebe Gottes. Und das war auch der Grund, weshalb Israel bis heute gelebt hat und noch lebt. Ich will Ihnen das lesen. Jeremia sagt das wunderbar. Jeremia 31, 3 bis 4. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Gnade so lange bewahrt. Das ist ein Wort, nicht wahr? Mit ewiger Liebe, Israel, habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Gnade so lange bewahrt. Also einerseits Gericht, Urteil. Nicht begnadigt, nicht mein Volk. Andererseits, du bist mein Volk. Du bist begnadigt. Meine Gnade ist wieder da. Und nur aufgrund der Liebe Gottes. Und wissen Sie, diese Stelle hier, Jeremia, die spricht von ewiger Liebe. Ewige Liebe, die kann nicht vergehen. Das ist fantastisch. Gott hat einmal geschworen, dieses Volk ist mein Volk, mein Eigentumsvolk, ein für allemal. Gottes Augapfel, seine Liebe wird nicht weichen. Das ist eine schöne, gewaltige Botschaft auch für Sie und für mich. Wenn Sie Kind Gottes sind, wenn Sie Jesus angenommen haben, ein für allemal, was auch geschehen mag, Jesus lässt Sie nicht mehr los. Das ist die Botschaft, ewige Liebe. Nicht begnadigt und doch geliebt. Vom juristischen Standpunkt aus könnte man es so sagen, ja? Vom juristischen Standpunkt. Es gibt keine Gnade mehr. Hosea 1. Nicht begnadigt. Nicht mein Volk. Ich will nichts mehr von dir wissen. Deine Sünden sind zu groß. Tiefer Bruch zwischen mir und euch, sagt Gott der Herr. Das ist juristisch der Fall. Und da kommt Hosea 2. Trotzdem mein Volk. Ich begnadige dich. Du gehörst mir. Und warum? Jeremia hat das gesagt. Weil ich dich mit ewiger Liebe liebe. Deshalb, Israel, habe ich meine Gnade nicht von dir genommen. Und schauen Sie, bis heute ist das einfach so. Wir sind ja keine Israel-Fanaten. Wir sind Israel-Freunde. Und wenn wir heute nach Israel blicken, ja, wir verstehen manches nicht. Aber wir wissen etwas. Gottes Berufung kann ihn nicht gereuen. Israel ist und bleibt sein Augapfel. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Und so geht dieses Hosea 2, 1 bis 3, geht in Erfüllung, hat sich schon erfüllt, wird sich noch erfüllen. Dann, wenn der Überrest Israels sich bekehrt, können Sie nachlesen im Römerbrief, ich habe das jetzt nicht vor mir, oder Korinther, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls zitiert Paulus Hosea 1, Vers 2 und sagt dann, das wird geschehen, wenn der Überrest Israels sich bekehrt. Also, eine wunderbare Botschaft. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Die Liebe steht über dem Gericht. Wenn Sie das zur Kenntnis nehmen und das glauben, dann werden Sie Jesus lieben wie noch nie zuvor. Lieben Sie Jesus bereits? Ja, das sind die ersten drei Verse von Hosea. Ganz schöne Verse, fantastisch. Am liebsten hätte ich gesagt, wir machen da einen Punkt, wir reden noch ein bisschen weiter über diese schönen Verse und dann schließen wir die Bibel. Aber wissen Sie, Hosea 2 geht weiter. Und wissen Sie, jetzt kommt doch der Abfall, der wird jetzt besprochen. Der Abfall Israels damals. Und wir müssen darüber reden. Wir können uns das nicht einfach vorenthalten. Und um diesen Abfall Israels richtig einordnen und verstehen zu können, müssen wir uns jetzt mit Hoseas Frau beschäftigen. Und da werden Sie sehen, da gehen wir von seiner Frau zu Israel und zu Israel zurück, wieder zu Hoseas Frau. Denn alles, was diese Frau getan hat, ihr Leben, das weist ziemlich erschütternd hin auf den Abfall Israels. Hoseas Frau stellt durch ihr Handeln bildhaft dar, wie schlimm und schnöde der Abfall Israels damals war gegenüber seinem Gott. Für Hosea selbst, der Propheten, war das eine ganz schlimme Erfahrung. Aber es war wie sein ganzes übriges Familienleben. Alles, sein ganzes Familienleben, einschließlich den Namen seiner Kinder, wiesen auf das Verhältnis zwischen Gott und dem Volke Israel hin. Und Hosea hatte da schon wirklich eine Last zu tragen. So, jetzt lesen wir einen weiteren Vers aus Hosea 2, und zwar Vers 7. Und hier wird über Hoseas Frau gesprochen. Sie, Hoseas Frau, hat Unzucht getrieben, hat sich schändlich aufgeführt. Sie sprach: Ich will doch meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und Wasser geben, meinen Flachs, mein Öl und meinen Most. Zunächst dürfen wir eines nicht vergessen, Hosea 1. Hoseas Frau war bereits eine Prostituierte gewesen, bevor sie Hosea heiratete. Dann bekam sie die Chance, ein geregeltes Leben zu führen, indem Hosea sie zu Frau nahm. Das ist etwas Fantastisches. Das ist so eine Botschaft in diesem Buch. Mit anderen Worten, aus einer Unbegnadigten konnte eine Geliebte werden. Geliebte nicht im Sinn von heute. Er hat eine Geliebte, vergessen Sie das bitte. Geliebte im Sinn von Geliebte des Herrn, Geliebte Gottes, ja? Also wenn ich über Geliebte spreche heute in diesem Sinn. Also, Hoseas Frau bekommt die Chance, total umzukehren. Von einer Unbegnadigten kann eine Geliebte werden. Und nachdem Hosea nun diese Frau geheiratet hat, Hosea 1, ich kann das nicht alles wiederholen, und mit ihr drei Kinder bekommen hat, geschieht das Erschütternde. Seine Frau fällt zurück in ihr altes Leben als Prostituierte. Und sie beginnt wieder Unzucht zu treiben. Und damit erlebt es Hosea symbolisch, was Gott damals mit Israel erlebte. Also, was Hosea mit seiner Frau erlebte, das ist ein Bild von dem, was Gott damals mit Israel durchmachte. So wie Hosea sich diese Frau nahm, um sie zu lieben, zu heiraten, Kinder zu zeugen, so hat Gott der Herr das Volk Israel erwählt, um es zu lieben, um es zu seinem besonderen Eigentum zu machen, mit ewiger Liebe, Jeremia, ja? Aber genauso wie Hoseas Frau eine ehemalige Prostituierte war, also eine Frau, die man lieber links liegen hätte lassen wollen, so war es auch um Israel bestellt. Israel war gar nicht so erwähnenswert. Das sage nicht ich, das sagt der Herr selber. Gott sagt einmal zu Israel: Bitte bildet euch nichts ein, dass ich euch erwählt habe. 5. Mose 7, Vers 7 bis 8. Ich zitiere wörtlich: Nicht darum, weil ihr zahlreiche wäret, aus alle Völker hat der Herr Lust zu euch gehabt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, bildet euch nichts ein. Es war nichts Erwählenswertes an diesem Volk. Trotzdem, Gott erwählt Israel. Warum? Wir haben es schon gesagt. Nur um es zu lieben. Stellt euch das vor. 5. Mose 7, Vers 8. Vers 7. Gott hat euch nicht erwählt, weil ihr besonders seid. Ihr seid nicht besonders. Aber Gott hat euch erwählt. Warum? Weil er euch liebt. Hosea hat eine Prostituierte geheiratet, um sie zu lieben, Kinder zu haben. Gott hatte Israel erwählt, um es zu lieben, zu seinem Eigentumsvolk zu machen. Aber genauso wie Hoseas Frau ihm untreu wurde, so wurde auch Israel seinem Gott untreu, um fremden Göttern zu dienen. Und das ist eine ganz bittere Tragik. Die Tragik ist deshalb so groß, weil sowohl Hoseas Frau als auch Israel anfänglich zu den Unbegnadigten gehörten, ja, nicht begnadigt, dann in den Stand von Geliebte erhoben wurden, du bist geliebt, und dann freiwillig diesen Stand wieder verließen, um wieder das Leben eines Unbegnadigten zu leben. Stellt euch vor, Hoseas Frau wurde wieder Hure, ich sage es mal ganz platt, ja? Und Israel diente anderen Göttern. Das ist erschütternd, nicht wahr? Warum hat Hoseas Frau ihren Mann verlassen? Warum? Also, ich habe da gut darüber nachgedacht, und das ist jetzt auch der ganze weite Verlauf dieser Predigt. Und vielleicht werde ich dann, vielleicht so in 10 Minuten, einige Dinge sagen, die Sie vielleicht ein bisschen stechen. Aber, wie gesagt, prüfen Sie alles. Das Gute nehmen Sie mit. Warum hat Hoseas Frau ihn verlassen? Sehen Sie, seine Frau verließ ihn und die Kinder nicht in erster Linie, um einen anderen Mann anzugehören. Es ging hier nicht in erster Linie um Ehebruch. Es ging um etwas anderes. Darf ich es Ihnen noch einmal lesen? Sie hat Unzucht getrieben, jawohl, das war eine Tatsache. Aber warum? Sie hat Unzucht getrieben, Vers 7, sie hat sich schändlich aufgeführt, denn sie sprach, jetzt kommt es, ich will meinen Liebhaber nachlaufen, die mir mein Brot, mein Wasser geben, meine Wolle, meinen Flachs, mein Öl und meinen Most. Schauen Sie, es ging hier nicht in erster Linie um den Ehebruch als solchen. Es ging ganz platt gesagt um Reichtümer und irdische Güter. Brot, Wasser, Wolle, Flachs, Öl und Most. Deshalb hat sie sich wieder hingegeben in der Hurerei, um das zu bekommen. Und jetzt Israel, das war auch einer der Gründe, weshalb sich Israel immer und immer wieder von seinem Gott abwandte. Nicht in erster Linie deshalb, weil Israel dachte, sie möchten einem anderen Gott dienen, der ein anderer Gott kann besser helfen, sondern weil es Israel oft ging um ein besseres Leben, um Besitz, um Güter. Will ich Ihnen beweisen. Israel versuchte während des Auszuges aus Ägypten zweimal zurückzukehren. Warum? Warum? Ich lese es Ihnen vor. 2. Mose 16, Vers 3 und 4. Mose 11, Vers 5. Die Kinder Israel sprachen zu ihnen, wären wir doch durch des Herrn Hand in Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot zu essen hatten, die Fülle. Wir gedenken der Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, der Gurken, der Melonen, des Lauchs, der Zwiebeln und des Knoblauchs. Warum wollte Israel zurück? Zweimal während des Auszuges aus Ägypten. Warum? Ich glaube nicht, dass man sagen kann, die wollten jetzt mit Absicht einem anderen Gott dienen. Wissen Sie, da war etwas anderes, steckt dahinter. Nicht in erster Linie, um einen anderen Gott zu haben, sondern wegen den Fleischtöpfen Ägyptens. Fische, Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch. Es ging ganz einfach, ordinär gesagt, um vergängliche Dinge, um banale Dinge. Güter, Reichtum, besseres Leben. Das war der Grund. Hoseas Frau, sie wurde wieder Prostituierte. Warum? Nicht unbedingt, um ihren Leib hinzugeben einem anderen. Sie wollte Güte, sie wollte diese Dinge wieder haben. Sie dachte, es geht ihr dann besser. Sie wollte ein anderes Leben haben. Sie hatte Verlangen nach Reichtum, nach Güter, nach Besitz. Das war das Problem. Und wissen Sie, das ist so tragisch. Ehemals Unbegnadigte, die mitten so ganz plötzlich in den Stand von Geliebten erhoben wurden, Israel, Hoseas Frauen, fielen wieder zurück in die Position von Unbegnadeten. Und warum? Um ganz vergängliche Dinge willen. Das ist etwas, was uns vielleicht jetzt doch ziemlich ins Herz geht. Wenn man das auf sich einwirken lässt, dann muss das einem erschüttern. Um nochmals auf Hoseas Frau zurückzukommen, sie gab ihren Leib, ihre Ehre hin, um in den Besitz zu kommen von Brot, Wasser, Wolle, Flachs, Öl und Most. Dafür setzte sie alles aufs Ziel, einen Ehemann, Kinder, ein geregeltes Familienleben und vieles andere mehr. Und Israel, das Gleiche, Israel tauschte seinen hohen Stand, damals zur Zeit Hoseas, und auch während ihres ganzen Daseins, von Ägypten an bis zum gelobten Land und auch weiter, auch in der Zeit der Könige, sie tauschen ihre hohe Position, Geliebte des Herrn. Mein Volk, diese Position tauschen sie immer wieder ein. Für was? Für vergängliche Dinge, zeitliches Wohlergehen, irdische Freuden. Ja, das ist erschütternd, nicht wahr? Was denken Sie? Also, Hoseas Frau, ehemals eine Prostituierte, dann heiratet Hosea sie, um sie zu lieben, Kinder zu haben. Und dadurch kommt eine Unbegnadigte in den Stand einer Geliebten. Ja? Israel, Gott hat es selber gesagt, unscheinbar, gering. Aber Gott erwählt dieses Volk. Keine Logik steckt dahinter. Gott erwählt es. Ganz einfach, um es zu lieben. Ein unbegnadigtes Volk kommt in den Stand eines Eigentumsvolkes, eines geliebten Volkes. Aber beide, sowohl Hoseas Frau als auch das Volk Israel zogen es vor, freiwillig, um wieder auf das Niveau von Unbegnadigten herunterzusteigen. Das ist eine tragische Botschaft. Und jetzt, jetzt wird es etwas heißer für Sie und für mich. Wie ist es denn mit uns, Gläubigen des Neuen Bundes, heute? Wie ist es mit uns, die wir durch den Opfertod des Lammes Gottes für ewig gerettet wurden? Ich hoffe, dass Sie gerettet sind. Ich hoffe, Sie sind ein Kind Gottes. Ich hoffe, Jesus ist in Ihr Leben gekommen, ja? Und Sie sind ein wiedergeborenes Kind Gottes. Wenn nicht, bitte bleiben Sie heute doch hier und sprechen Sie mit uns. Geben Sie Jesus Christus Ihr Leben. Aber wie ist es nur mit uns? Wir sind doch auch Menschen, die vom elenden Stand von Unbegnadigten in die hohe Position von Geliebten erhoben wurden. Das sind wir, durch den Opfertod des Lammes Gottes. Wir waren ja nichts, ja noch mehr, wir waren weniger als nichts. Und doch gehören wir heute, wenn wir Jesus angenommen haben, zu den Geliebten des Vaters durch Christus. Ich habe nachgeschaut, das Wort Geliebte kommt in den Briefen, nur in den Briefen des Neuen Testamentes, 29 Mal vor. Und immer werden die neutestamentlichen Gläubigen damit gemeint. Geliebte, geliebt um Jesu Willen, Geliebte des Vaters um Christi Willen. Ein Beispiel, 1. Johannes 3, Vers 2, Geliebte, sagt Johannes, Geliebte, wir sind Kinder Gottes. Sie sind geliebt. Sie sind ein Geliebter, Sie sind eine Geliebte. Sie sind vom Stand eines Unbegnadigten, eines verlorenen Geschöpfes sind sie erhoben worden in den Stand der Geliebten, wenn sie ein Kind Gottes sind. Und auch wir waren das Gegenteil vorher. Absolut. Ich zitiere das kurz. 1. Korinther 1, 26 bis 28. Seht eure Berufung an, Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Adelige, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Das Schwache der Welt hat Gott erwählt. Das Unedle der Welt hat Gott erwählt. Das Verachtete und das, was nichts ist, das sind Sie und ich. Oder denken Sie an die berühmte Stelle Römer 5, Vers 8. Gott beweist seine Liebe gegen uns damit, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also wahrhaftig, wir sind Menschen, die aus dem Stand von Unbegnadigten in die hohe Position von Geliebte erhoben wurden. Jetzt kommt aber die alles entscheidende Frage. Wie sieht es heute aus in Ihrem und meinem Leben? Schauen Sie, Hoseas Frau, aus dem Dreck erhoben, zur Geliebten, ja, im richtigen Sinne. Israel, aus dem Nichts erwählt, zum Eigentumsvolk. Und beide sind freiwillig zurück in den Dreck. Wir sind geliebte Kinder, Geliebte des Vaters, durch Jesus Christus. Und die Frage ist, wie sieht es in unserem Leben aus heute, in diesem Moment? Wie steht es heute um uns, die wir einst nicht begnadigt waren, dann durch den Opfertod Jesu Geliebte wurden? Wie sieht es aus in unserem Leben heute? Ich frage Sie ganz offen, leben Sie als Geliebte, Geliebter des Vaters? Haben Sie wirklich nichts mehr zu tun mit dem Stand eines Unbegnadigten? Leben Sie gemäß Ihrer hohen Berufung? Frage, was warf damals Hoseas Frau auf das Niveau einer Unbegnadeten zurück? Was? Was warf sie zurück? Brot, Wasser, Wolle, Flachs, Öl, Most. Banale Dinge, alltägliche Dinge, vergängliche Freuden. Dafür setzte sie alles aufs Spiel. Ihren Leib, ihre Ehre, ihre Kinder, ihren Ehemann, ihr Familienleben und so weiter und so weiter. Was brachte Israel während des Auszuges aus Ägypten fast zu Fall? Warum waren sie ganz nah hintereinander, zweimal umzukehren? Was? Fleischtöpfe, Fische, Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch. Alles vergängliche Dinge, banale Dinge. Und nun frage ich Sie und mich, uns alle, was bringt heute manchen wiedergeborenen Christen dazu, geistliche Hurerei zu treiben? Was bringt ihn dazu, von seinem Herrn abzufallen, Wege zu gehen, die nicht richtig sind? Es gibt vielleicht verschiedene Antworten, aber ich Ich gehe jetzt in eine Richtung heute. Was bringt wiedergeborene Christen, Begnadete, Geliebte, dazu, Hurerei zu treiben, geistlich, ja? Sicher nicht das Verlangen, Jesus für einen anderen Heiland einzutauschen. Ich glaube, kein Gläubiger, kein Christ, kein, der Jesus kennt, wird sich heute einen neuen Erlöser suchen. Das wird bei uns nicht gelingen. Ich bin überzeugt. Diese Schliche, da fallen wir nicht drauf rein. Obwohl es heute immer mehr Erlöser gibt, die sich anbieten, ja? Aber wir sind diesbezüglich sicher erwachsen in Jesus Christus. Nein, wir haben ihn, unseren Heiland. Aber was kann heute, gerade in dieser Zeit, wiedergeborene Christen doch zu Fall bringen? Was bringt sie dazu, geistliche Hurerei zu treiben? Was lässt sie von ihrem Gott abfallen? Was bringt einen Christen vom hohen Stand eines Geliebten auf das Niveau eines Nichtbegnadigten? Dass er lebt wie ein Nichtbegnadigter, obwohl er ein Geliebter ist. Ein Mensch, der gekauft und bezahlt ist. Was? Ich gebe Ihnen die Antwort. Brot, Wasser, Wolle, Flachs, Öl, Most, Fleischtöpfe, Fische, Gurken, Melonen und so weiter und so weiter. Ich lese Ihnen jetzt drei Bibelworte vor, die Sie kennen. Ich lese sie Ihnen trotzdem vor. Und dann will ich mit Hilfe dieser Bibelworte erklären, was ich mit dieser Antwort meine. Also die Frage lautet, was bringt einen Geliebten, einen Begnadeten, einen wiedergeborenen Christen heute auf den Weg, um geistliche Hurerei zu treiben? Antwort, Brot, Wasser, Wolle und so weiter und so weiter. Jetzt die drei Bibelworte. Matthäus 13, 22. Unter die Dornen gesät, aber ist es bei dem, welcher das Wort hört, aber die Sorge um das Zeitliche und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Zweites Bibelwort, Lukas 21, 34. Habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Nahrungssorgen. Das dritte Wort, 2. Timotheus 2, Vers 4. Wer Kriegsdienst tut, verpflichtet sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhaltes, damit er dem gefalle, der ihn ausgehoben hat. Jetzt konzentrieren wir uns auf vier Ausdrücke in diesen drei Bibelworten. Ich sage sie Ihnen jetzt noch einmal. Vier Ausdrücke. Erstens, Sorge um das Zeitliche. Zweitens, Betrug des Reichtums. Drittens, Nahrungssorgen. Viertens, Geschäfte des Lebensunterhalts. Und jetzt denken wir über diese vier Ausdrücke nach. Fangen wir an mit dem ersten, Sorge um das Zeitliche. Mein Vater, Wim Malgo, vielleicht erinnern sich einige daran, der hat sich, ich denke, mehr als einmal mit Missfallen über jene Christen geäußert, die ihm erklärten, mit wie wenig Geld sie im Monat auskommen müssten, wobei sie im Hintergrund fast ängstlich ein fettes Bankkonto hüteten. Das gibt es auch heute. Ich sage es Ihnen ganz offen, das ist Sorgen um das Zeitliche. Natürlich, wir müssen sparen, alle. Wir müssen manchmal etwas auf die Seite legen für irgendeine Anschaffung oder für die Kinder oder irgendwas anderes. Es ist besser, sie sparen, als dass sie alles auf Pump kaufen. Das macht man ja heute. Wo aber dieses Sparen, ich sage es jetzt einfach ganz kindlich, nüchtern, ja, sachlich, wo dieses Sparen Ausmaße annimmt, dass man sich nur noch mit dem beschäftigt und vielleicht täglich, da sind Sie als Christ auf dem falschen Weg. Sage ich Ihnen ganz offen. Wissen Sie, Sie können nicht einerseits verkünden, jetzt müssen Sie gut zuhören, Sie können nicht einerseits sagen, Jesus kommt bald, ich bin sein Kind. Und andererseits sind Sie täglich intensiv besorgt um Ihre Ersparnisse. Das geht nicht. Das müssen Sie sich überlegen, das passt nicht zusammen. Jesus kommt bald, wir gehen ihm entgegen. Und auf der anderen Seite sind Sie sehr besorgt um das Zeitliche, Ihr Konto und so weiter. Ich gehe einen Schritt weiter. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es richtig ist, dass Christen an die Börse gehen. Wenn Sie ohnehin in große Geschäfte verwickelt sind, dann ist das vielleicht etwas anders. Ein einfacher Christ sollte sich fragen, ob er sich unter die Börsianer mischen sollte, wo man doch intensiv sich täglich damit beschäftigen muss. Und wer, Sie verlieren den Überblick, da verlieren Sie alle Geld. Ich habe ein ganz interessantes Wort gefunden, Sprüche 23, 4 und 5. Bemühe dich nicht, reich zu werden. Aus eigener Einsicht lass davon. Kaum hast du dein Auge darauf geworfen, so ist es nicht mehr da. Denn sicherlich schafft es sich Flügel wie ein Adler und fliegt weg. Müssen Sie mal nachlesen, Sprüche 23, 4 bis 5. Das ist die moderne Börse. In Epheser 4, Vers 20, da gibt es ein Wort, das ist zwar zitiert in einem anderen Zusammenhang, aber ich zitiere es jetzt doch, es ist sehr wichtig. Epheser 4, Vers 20. Ihr aber habt Christus nicht also kennengelernt. Und hört einmal die Ludwig-Albrecht-Übersetzung hier. Ihr habt in Christi Schule solche Dinge nicht gelernt. Und ich frage mich heute, wenn ich das so sehe, ich kenne Christen, ja, die sind so damit beschäftigt, Aktien, Börse und so. Oh, meine Brüder und Schwestern, die Sorge um das Zeitliche versteckt das Wort, sagt Jesus Christus. Und sie müssen sich fragen, ob sie in dieser Weise beschäftigt sind. Die Welt muss dem Geld nachjagen, sie muss sich intensiv damit beschäftigen, aber der Christ doch nicht. Es steht so klar geschrieben, 1. Timotheus 6, Vers 9, die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Schlingen und viele törichte und schädliche Lüste, welche die Menschen in Verderben und Untergang stürzen. Denken Sie an Hoseas Frau. Sie war derart in tiefer Sorge um das Zeitliche, in Sorge um Brot, Wasser, Wolle, Flachs und Öl und Most, dass sie sich verkaufte und in Verderben und Untergang fiel. Durch ihre Sorge um das Zeitliche verließ sie freiwillig ihre hohe Position als Frau von Hosea, den Stand einer Geliebten, und begab sich auf das Niveau von Unbegnadigt. Denn manche Christ von heute lebt wegen seiner Sorge um das Zeitliche so, als gehöre er nicht zu den Begnadigten, als gehöre er noch zu den Unbegnadigten. Dabei hat er durch Jesus den Stand eines Geliebten erreicht. Bitte, wenn das bei Ihnen der Fall ist, kehren Sie um. Jesus Christus möchte Sie ganz neu zu seinen Geliebten zählen. Also, das war das Erste. Sorge um das Zeitliche. Das Zweite, Betrug des Reichtums. Es gibt ein alttestamentliches Schriftwort, das besagt Folgendes. Nehmt das Vermögen zu, so setzt euer Vertrauen nicht darauf. Psalm 62, Vers 11. Nehmt das Vermögen zu, setzt euer Vertrauen nicht drauf. Hier wird gesagt, dass es an und für sich keine Sünde ist, reich zu sein. Müssen Sie nicht so schnell sagen. Wenn jemand mehr hat als Sie, der lebt in Sünde. Das ist nicht wahr. Aber die unmittelbare Gefahr besteht, dass man anfängt, sich darauf zu verlassen. Und wehe, wo das der Fall ist. Schon manch wiedergeborener Christ, der grundsätzlich zu den Geliebten gehört, durch Jesus vom Vater geliebt, kam in ein falsches Fahrwasser. Warum? Weil er sich anfing, auf das, was er besaß, sich zu verlassen. Wo ein Christ anfängt, sich auf Güter und Geld zu verlassen, der verlässt die Gnade. Ich wiederhole, wo ein Christ anfängt, sich auf seine Güter zu verlassen, verlässt die Gnade. Und das war auch der Denkfehler von Hoseas Frau. Als sie sagte, ich will meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und Wasser geben, meine Wolle, meinen Flachs, mein Öl und meine Most, verließ sie freiwillig den geschützten Bereich der Gnade. Sie vertraute den Gütern ihrer Liebhaber mehr als der Liebe ihres Ehemannes Hosea. Sie fiel aus dem hohen Stand einer Geliebten auf das tiefe Niveau einer Nichtbegnadigten. Dabei war sie eine Nichtbegnadigte gewesen, hat den Stand einer Geliebten erreicht. Das ist das Schlimme. Als das Volk Israel auf seinem Auszug aus Ägypten nach den Fleischtöpfen Ägyptens schrie, buxierten sie sich selbst aus dem Kreis der Gnade Gottes. Denn sie vertrauten in diesem Moment mehr den Schätzen Ägyptens als ihrem Herrn. Von Mose lesen wir das Umgekehrte. Hebräer 11, 26. Mose hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Meine Brüder und Schwestern, ich bitte Sie, sagen Sie sich los vom Betrug des Reichtums. Das heißt, wenn Sie Besitztümer haben, dann verlassen Sie sich nicht darauf. Wir kommen zum dritten Punkt, Nahrungssorgen. Wenn ich den Ausdruck Nahrungssorgen nenne, dann denke ich jetzt nicht an reiche Menschen oder solche, die reich werden wollen, sondern, und das betrifft vielleicht die Mehrheit hier, sondern an einfache Christen, die sich leider viel zu viel Sorgen machen für ihr Leben. Vielleicht sind Sie so jemand. Sie machen sich zu viel Sorgen für ihr Leben. Wissen Sie, das kann auch so weit gehen, dass Sie anfangen zu leben, als gehörten Sie noch zu den Unbegnadigten, wo Sie doch zu den Geliebten gehören, in und durch Jesus Christus. Weltmenschen, die müssen sich um ihr tägliches Leben sorgen. Das ist normal. Christen sollten das nicht tun, obwohl wir es tun. Ich sage wir, ich ziehe mich da selber auch mit hinein. Aber auch hier gilt jene Aussage, ihr habt in Christi Schule solche Dinge nicht gelernt. Wo steht das geschrieben, dass wir uns sorgen sollen? Nirgends. Im Gegenteil. Was sagt Jesus Christus? Matthäus 6, Vers 34. Darum sollt ihr euch nicht sorgen für den anderen Morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Das ist doch ein gewaltiges Wort. Wenn ich Hoseas Frau betrachte, dann spielt er wahrscheinlich auch das eine ziemliche Rolle. Nahrungssorgen. Sie sorgte sich, ob sie täglich wohl genug haben würde, wenn sie bei Hosea bliebe. Und was war ihre Schlussfolgerung? Was war die Schlussfolgerung von Hoseas Frau? Ich werde bei ihm zu wenig bekommen. Und so sagte sie sich, ich will doch meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und Wasser geben, meine Wolle, meinen Flachs, mein Öl und meinen Most. Dabei steht in Vers 10 von Hosea 2 geschrieben, und das ist etwas ganz Besonderes. Vers 10. Sie merkt ja nicht, Hoseas Frau, dass ich es war, der ihr das Korn, den Most und das Öl gab und das viele Silber und Gold, das sie für den Baal verwandt haben. Dieses Wort steht sowohl für Hoseas Frau als auch für Israel. Hoseas Frau würde bei ihrem Mann alles bekommen, was sie zum Lebensunterhalt benötigt. Israel würde bei seinem Gott ein gesegnetes Volk sein. Beide glaubten das nicht, sondern dachten, sie würden außerhalb besser leben. Und so verließ Hosea ihr Heim, Hoseas Frau ihr Heim, Israel seinen Gott. Ich will es sehr ernst sagen, ich sage es uns allen, wenn wir uns dauernd mit Nahrungssorgen beschäftigen, das heißt, uns fast krankhaft um die alltäglichen kleinen Dinge des Lebens besorgt machen, dann leben wir nicht als Geliebte des Herrn. Bitte nehmen Sie das mit. Dann geben wir den Anschein, als ob wir noch zu Nichtbegnadigten gehören. Aber es darf so nicht sein. Denken Sie an Matthäus 10, Vers 30. Bei euch aber sind auch die Haare des Hauptes alle gezählt. Also, lebt bitte als Geliebte. Nicht als Unbegnadigte. Ein Geliebter vertraut blindlings seinem Herrn. So, ich komme zum letzten, vierten Punkt und hier wird es mir jetzt richtig ein bisschen heiß. Aber ich sage es Ihnen jetzt einfach doch. Es betrifft in keinem Fall alle, die hier sitzen. Also das vierte war die Geschäfte des Lebensunterhalts. Also zuerst haben wir gesprochen um Sorge um das Zeitliche, über Sorge um das Zeitliche, dann der Betrug des Reichtums, dann Nahrungssorge und jetzt noch ganz kurz über Geschäfte des Lebensunterhaltes. Und hier lässt sich jetzt noch einmal den Text, aus dem dieser Ausdruck stammt, Geschäfte des Lebensunterhaltes. 2. Timotheus 2, Vers 4. Wer Kriegsdienst tut, verpflichtet sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhaltes, damit er dem gefalle, der ihn ausgehoben hat. Allgemein ist es so, dass die Kinder dieser Welt sozusagen Tag und Nacht schuften müssen, um einen angemessenen Lebensstandard sich leisten zu können. Aber man muss sich fragen, wofür das alles? Der Prediger Salomo sagt es so: Was kriegt der Mensch von aller seiner Arbeit und Mühe seines Herzens, die er hat unter der Sonne? Denn alle seine Lebtage hat er Schmerzen und Grämen und Leid, dass auch sein Herz des Nachts nicht ruht. Das ist eitel. Man arbeite, wie man will, so hat man doch keinen Gewinn davon. Das ist Prediger 2, 22, 23 und 3, Vers 9. So, jetzt stelle ich mich ganz dumm an, aber ich sage jetzt doch, ja? Ich denke, wir haben hier in unserer Gemeinde eine ganze Reihe christlicher Geschäftsleute. Warum müssen sie expandieren? Warum müssen sie ihr Geschäft, das vielleicht schon ansehnlich groß ist, noch größer machen? Für was arbeiten sie Tag und Nacht? Und ihre Mitarbeiter, Angestellten? Ich bin mir bewusst, manche müssen hart arbeiten. Das ist heute so, damit man durchkommt. Der Überlebenskampf in der Wirtschaft ist enorm. Das dürfen wir nicht übersehen. Aber als Christ müssen Sie zur Kenntnis nehmen, das geht schlussendlich zu Lasten Ihres geistlichen Lebens. Sie können jeden Tag sagen, jetzt ändert es. Es muss ändern. Jetzt ändert es. Und plötzlich kommt der Herzinfarkt. Ist es immer nötig? Das sage ich jetzt einfach ganz unwissend. Als einer, der das überhaupt nicht versteht, aber ich stelle die Frage, ist es immer nötig zu expandieren, zu wachsen, sich zu vergrößern, auszubreiten? Unser Text, wer Kriegsdienst tut, verpflichtet sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhaltes, damit er dem gefalle, der ihn ausgehoben hat. Sehen Sie, wenn Sie ein Kind Gottes sind, und ich hoffe, Sie sind es, sind Sie in den Kriegsdienst Gottes berufen worden. Das ist in erster Linie der Sinn Ihres Lebens. Sie sollten sich als christlicher Geschäftsmann wirklich fragen, ob Ihre Geschäfte des Lebensunterhaltes Ihren Kriegsdienst für Gott nicht allmählich überwuchern. Diese Frage müssen Sie sich stellen und dann ehrlich eine Antwort geben. Leben Sie doch auch in dieser Beziehung als Krieger des Herrn, als einer, der in erster Linie seinem Herrn vertraut und von ihm den Segen für sein Geschäft erwartet. Hoseas Frau verließ wegen Brot, Wasser, Wolle, Flachs, Öl und Most ihren Ehemann. Das alles spielte für sie eine größere Rolle als die Ehe und alles, was sie bei Hosea hatte. Israel war während seines Auszuges aus Ägypten zweimal nachher daran, wegen Fleischtöpfen, Fischen, Gurken, Melonen und so weiter, Gott zu verlassen. So eine große Rolle spielte dies. Und ich möchte allen sagen, die hier sitzen heute, die vielleicht ein Geschäft haben, Gott hat es ihnen geschenkt, sicher. Aber fragen Sie sich kindlich, bin ich mehr besorgt um dieses Geschäft als um Gott? Bitte seid mehr besorgt um das Geistliche und das Ewige. Lebt so, dass zuerst der Herr kommt und dann das Geschäft. Das sind keine leeren Worte, das sollte man praktizieren. Was bleibt schlussendlich von all dem übrig, was Sie sich in mühevoller Arbeit zusammentragen? Nichts. Ich schließe nochmals mit einem Wort von dem Prediger Salomo, Prediger 2, Vers 11. Als ich mich umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles eitel und Haschen nach Wind, nichts Bleibendes unter der Sonne. Das sagt Salomo, der Mann, der sehr weise war. Ich möchte es einfach so sagen zum Schluss. Lebt als Geliebte und Begnadigte und nicht so, als ob ihr noch zu den Unbegnadigten gehört. Denkt nach über die Geschäfte des Lebensunterhalts. Und wir alle, die wir kein Geschäft haben, denkt nach über das Wort Nahrungssorgen. Denkt nach über den Betrug des Reichtums. Denkt nach über die Sorge um das Zeitliche. Das alles war das Problem von Hoseas Frau und auch Israel. Deshalb kamen sie vom Niveau eines Geliebten auf das niedrige Niveau eines Nichtbegnadigten, obwohl sie Geliebte waren. Und hier müssen wir uns Christen einfach die Frage stellen, wo stehe ich? Amen.
Heiland nahm's.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema »Nicht begnadigt und doch geliebt«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Und falls Sie noch Fragen haben oder sich seelsorgerlich helfen lassen wollen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf und dies vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD und andere mehr. Deshalb bleiben Sie dran!